Ja, meine geschätzten Damen und Herren, ich hatte es bis jetzt heute sehr gemütlich und hatte die große Freude, anderen Menschen zuhören zu können. Dabei habe ich zum Beispiel viel gelernt. Ich tue das eigentlich lieber als selber reden, aber ich bin annonciert und jetzt rede ich und das tue ich auch gerne. Gestatten Sie mir, bevor ich zu meinen eigentlichen inhaltlichen Ausführungen komme, zunächst drei ganz kurze Vorbemerkungen, die hier anzusprechen mir ein wirkliches Herzensanliegen ist. Erstens sollen Sie wissen, dass heute hier an diesem historischen Ort, vor diesem bemerkenswerten Auditorium freiheitlich und patriotisch gesonnener Mitmenschen zu sprechen, wiewohl ich ja ständig an vielen Orten der Republik Reden halte, für mich eine ganz besondere Redesituation ist und ich betone, eine ganz besonders schöne. Zweitens war und ist es mir eine Freude, hier im Laufe des Tages viele Menschen zu treffen, die ich wirklich in höchstem Maße schätze. Manche aus persönlichem Kennen und allerlei vorherigen Begegnungen, wie zum Beispiel meine Vorredner Joachim Stabatti und Imad Karim, denen ich mich beiden aus guten Gründen freundschaftlich verbunden fühle. Andere, weil ich ihre Inhalte, ihr Wirken und ihren bürgerlichen Mut bewundere, wie zum Beispiel Vera Lengsfeld, wie Thilo Sarrazin und Markus Krall. Und es ist mir eine Ehre, diese Menschen hier heute persönlich kennenzulernen. Drittens schließlich kann ich meine Ausführung einfach nicht beginnen, ohne ein Wort des Dankes an Max Otte, der all das hier mit einem unglaublichen Aufwand, diesen Applaus hat sich Max Otte wahrlich verdient. Er hat all das hier mit einem unglaublichen persönlichen Input auf die Beine gestellt. Ich weiß gar nicht, wie oft wir telefoniert haben, auch in der Vorbereitung dieser Geschichte. Und ich habe mitgekriegt, wie er für diese Veranstaltung fiebert. Und wie er sich auch nicht hat beirren lassen von vielen Widerständen, die es gab. Er hat gespürt, mit seinem Kompass diese Veranstaltung machen zu müssen. Beharrlich und unbeirrt ist er dem gefolgt. Das ist genau das, was wir brauchen. Meine Bewunderung und meinen ganz herzlichen Dank Ihnen also, lieber Herr Otte, für diesen wundervollen und wie ich überzeugt bin, für unser immer noch wunderschönes, bewahrenswertes Land auch ganz wichtigen Tag auf diesem Hambacher Schloss. Denn diese Veranstaltung, meine Damen und Herren, die wird nachwirken. Und das ist wichtig. Und sei die eine oder andere Presse vielleicht morgen auch negativ, wir alle kennen das und wir rechnen damit, auf eine langfristige Wirkung hinweg werden die Menschen schon schauen, wer hat da geredet, was haben die Menschen gesagt. Und die werden sehen, all diese Verunglimpfungen, die man uns allen andichtet, die stimmen nicht, wenn man uns nur zuhört. Und deswegen wird es eine langfristige Wirkung dieser Veranstaltung geben auf dem Hambacher Schloss, da bin ich mir ganz sicher. Diese dritte und letzte Vorbemerkung kann ich sogleich nutzen, um zu meinen Überlegungen zum Tage überzuleiten. Sie wurzeln in einer ganz einfachen Frage. Warum macht Max Otte das? Oder warum reden hier heute so unterschiedliche Menschen mit so unterschiedlichen Ideen, geschichtlichen Hintergründen und eigenen Lebensgeschichten wie Thilo Sarrazin, wie Imad Karim, wie Vera Lengsfeld oder auch ich? Und warum kommen an diesem Tag über 1000 Menschen hierher, an einem wunderschönen Frühlingstag, um diesen Rednern zuzuhören, anderen Menschen zu begegnen und sich hier auszutauschen? Die Frage ist eine einfache und ich denke, die Antwort auf sie ist es im Grunde auch, wenn sie auch von Person zu Person unterschiedliche Facetten haben mag. Hier treffen sich Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie ihre Heimat Deutschland in Europa lieben. Das ist uns allen gemein und das ist der Grund, warum wir hier sind. Hier treffen sich heute Menschen, die für ein Wertefundament stehen, das sehr wohl konservativ, aber keineswegs reaktionär ist. Ein Wertefundament, das freiheitlich, aber alles andere als beliebig ist. Ein Wertefundament, das auf christlicher und jüdischer Kultur für viele auch Religion aufbaut, das aber andere Kulturen deswegen eben nicht pauschal verdammt. Ein Wertefundament, das patriotisch ist im Sinne einer Liebe zur eigenen deutschen Heimat, das aber nichts mit einem kruden und falschen Nationalismus im Sinne einer Überhöhung der eigenen Heimat bei Abwertung des Fremden gemein hat. Und es treffen sich Menschen, denen gemeinsam ist, dass sie in großer und täglich immer größer werdender Sorge um die Zukunft all dessen sind. Eine sehr berechtigte Sorge, wie sich eigentlich alle Redner hier aus unterschiedlichen Blickwinkeln schon bemüht haben zu erklären und wie ich meine sehr überzeugend auch dargelegt haben. Nein, keine Wutbürger, keine mit Schaum vor dem Mund treffen sich hier. Vielmehr Menschen mit intellektueller Bildung wie mit einer Herzensbildung, die mindestens ebenso wichtig ist. Menschen, die sehen, was in unserem Land und mit unserem Land passiert, was hier vor sich geht. Und Menschen, die kaum glauben können, was hier in unserem Land und in weiten Teilen unseres Kontinents Europa tatsächlich derzeit geschieht. Die es inzwischen regelrecht gruselt bei der Frage, wohin all das führt. Die wissen wollen, ob und wenn ja, wie unsere Kinder und Enkel in unserer Heimat in Zukunft noch werden leben können. Das ist der Ausgangspunkt. Das ist die uns hier alle einigende Klammer, wie ich mir sicher bin, auch wenn unsere Antwortentwürfe, wie damit umzugehen ist, womöglich zu teilen, unterschiedlich ausfallen mögen. Uns allen ist klar, dass hier in unserer Heimat etwas ganz grundlegend und umfassend schiefläuft. Nicht erst seit gestern, aber in jüngster Zeit sich massiv beschleunigend. Und uns allen ist, glaube ich, klar, dass wenn die ganze Richtung der Politik in Deutschland wie in der Europäischen Union nicht umfassend korrigiert wird, wir von einer gedeihlichen Zukunft für unsere Heimat bald schon nicht mehr werden sprechen können. Wenn wir das ändern wollen, wenn wir unsere bürgerlichen Freiheiten, unsere Demokratie, unseren Pluralismus in der Frage, wie wir leben wollen, schließlich auch unseren auf unserer Wertschöpfung basierenden materiellen Wohlstand verteidigen und erhalten wollen, dann müssen wir uns zunächst darüber klar werden, was hier seit vielen Jahren und sich ständig weiter steigernd eigentlich so fundamental falsch läuft und warum das geschieht. Das lässt sich relativ klar beantworten. Ich formuliere es einmal nüchtern aus der Perspektive des mit Staatstheorie hinlänglich betrauten und befassten Finanzwissenschaftlers. Als Finanzwissenschaftler sage ich Ihnen, wir erleben ein fortdauerndes, fundamentales Staatsversagen in höchster Vollendung. Das ist das, was in diesem Land geschieht. Und meine Damen und Herren, ich werde hier am heutigen Tag und an diesem Ort jeder Versuchung widerstehen, mich in parteipolitischen Schuldzuweisungen zu ergeben. Das wäre meines Dafürhaltens der falsche Ort dafür und in mancher Hinsicht wäre es auch zu schlicht. Es ist in diesem Rahmen ja sowieso jedermann klar, dass für ein Staatsversagen nur die, die Verantwortung tragen können, die eben die politische Verantwortung in diesem Land gerade haben. Und natürlich nicht die, die die Opposition stellen und sich noch nie in der Kunst der Staatsführung haben beweisen dürfen. Und mit dieser Randbemerkung darf das dann hier ein Bewenden haben. Wichtiger, viel wichtiger ist mir, zu skizzieren, worin dieses zunächst ja nur behauptete fundamentale Staatsversagen denn liegt. Denn in der Erkenntnis dessen liegt natürlich zugleich der Schlüssel zu den notwendigen Veränderungen und so noch möglich zur Lösung der entstandenen massiven Probleme. Worin also, so frage ich, liegt das fundamentale Staatsversagen in höchster Vollendung, das ich hier behaupte? Tut unser Staat womöglich zu wenig, wie ja viele seiner parlamentarischen Repräsentanten nicht müde werden, wieder und wieder zu behaupten? In Zeiten von seit Jahren ständig steigenden Rekordsteuereinnahmen zu Lasten der Bürger, die das verdienen müssen, übrigens eine geradezu bizarre Behauptung, das nur am Rande. Die jeweiligen Finanzminister werden die so ergiebig sprudelnden Steuererträge wohl kaum zur Auffüllung ihres heimischen Weinkellers verwenden. So viel Vertrauen in den Staat ist dann selbst bei mir noch vorhanden. Nein, es ist entschieden anders. Seit Jahren erfüllt der Staat keine, ich wiederhole, keine seiner Kernaufgaben der Versorgung mit öffentlichen Gütern mehr auch nur noch halbwegs zufriedenstellend. Stattdessen setzt unser Staat seine Ressourcen, und das ist das Problem, völlig falsch ein. Ein funktionierender, den Bedürfnissen der Bürger gerecht werdender Staat ist immer und zwangsläufig ein schlanker, sich auf seine Kernaufgaben besinnender Staat, der die überschaubaren Aufgaben, die wirklich nur öffentlich bereitgestellt werden können, vital, kraftvoll und entschlossen mit effizientem Mitteleinsatz erfüllt. Ein funktionierender Ordnungsstaat ist ein starker, zugleich aber schlanker Staat, der sich auf seine wichtigsten Aufgaben beschränkt. Das sind, um die wichtigsten zu nennen, die innere und die äußere Sicherheit, die Bereitstellung einer öffentlichen Netz- und Bildungsinfrastruktur, die Schaffung und daran mangelt es insbesondere Durchsetzung eines allgemein verbindlichen elementaren Regelrahmens, sprich einer Rechtsordnung, sowie eines sozialen Schutzes des Existenzminimums für diejenigen Mitmenschen, die dazu selbst temporär und in seltenen Fällen aufgrund individueller Handicaps auch dauerhaft nicht in der Lage sind. Der Staat, den wir haben, in Jahrzehnten entstanden und in jüngerer Zeit komplett aus dem Ruder laufend, ist hingegen ein fetter, alle möglichen weiteren Aufgaben an sich ziehender, umerziehender, anmaßender und sich eben nicht klug beschränkender Staat. Orientierungslos geworden, seine Prioritäten völlig falsch setzend, die Bürger gängelnd und drängelnd, in die entlegensten Bereiche ihres Lebens einwirkend, sie nach den Vorstellungen der selbsternannten Eliten umerziehend und bevormundend und zugleich darüber nicht mehr fähig, seinen Kernaufgaben auch nur noch ansatzweise gerecht zu werden. Es ist schlicht nicht wahr, dass dem Staat dazu das Geld fehlt, wie uns die ganzen linken Diskurshegemonen unentwegt weiß zu machen versuchen. Das ist nicht das Problem, sondern der Staat gibt die von seinen Bürgern hart erarbeiteten und ihnen zwangsweise entwundenen Steuergelder für Aufgaben aus, die gar nicht die seinen wären. Und das ist wichtig, die der Souverän, das Volk, auch keineswegs bestellt hat. Meine Damen und Herren, es ist schlicht unmöglich, in der Kürze der hier zur Verfügung stehenden Zeit auf all diese Fehlentwicklungen im Einzelnen einzugehen. Und ich habe mir fest vorgenommen, mich an die vorgegebene Redezeit zu halten. Ich spreche deswegen nur über einige wenige Punkte. Ich spreche beispielsweise gern, und wenn ich mehr Zeit dafür habe, gerne auch zahlen- und faktenbasiert, über die Lage der Bundeswehr, äußere Sicherheit. Und damit eben die Versäumnisse in der Wahrnehmung dieser originären öffentlichen Aufgabe, die nur öffentlich erfüllt werden kann, äußere Sicherheit. In einem Satz, um klarzumachen, was ich hier meine. Wir sind angesichts der desolaten Lage der Ausstattung unserer Streitkräfte inzwischen nicht mehr in der Lage, unser Vaterland im Gott sei Dank derzeit nicht sehr wahrscheinlichen Fall eines externen Angriffs angemessen zu verteidigen. Zugleich, und das ist eben dieser fette Staat, der Dinge macht, die er gar nicht machen muss, zugleich entsenden wir Teile unserer Armee in Weltgegenden, in denen eine Verteidigungsarmee, so ist die Bundeswehr konzipiert, schlicht nichts zu suchen hat, um dort Dinge zu versuchen und wie in Afghanistan daran zu scheitern, die gar nicht Aufgabe unseres Staates sind, der sich lediglich wehrhaft verteidigen können soll. Das ist witzig, die da draußen, die klatschen vorher. Irgendwie, das kommt da schneller an als hier. Und sehen Sie, da klatschen die auch. Einen schönen Gruß nach draußen. Wir haben inzwischen eine sogenannte Bildungsinfrastruktur, da muss ich wieder ernst werden, die unseren Kindern und Jugendlichen zu nicht geringen Teilen der Unterrichtszeit alles Mögliche vermittelt, aber keine Bildung mehr. Und ich sage Ihnen zum Teil mit blankem Entsetzen, muss ich zur Kenntnis nehmen, wie unsere, auch meine Kinder, einem sogenannten Bildungsauftrag ausgesetzt werden, der mit klassischer Bildung nicht mehr viel gemein hat, mit krasser ideologischer Umerziehung unter dem wohlklingenden Begriff der vermeintlichen Vielfalt aber leider sehr viel. Niemand wird mir, und ich mutmaße den meisten von Ihnen ebenso wenig, als sinnhaft einreden können, 10-jährige Kinder in der 5. Klasse mit Informationen über sexuelle Vielfalt in allen möglichen Spielarten und Ausprägungen zu konfrontieren, wie mir auch eines meiner Kinder unlängst davon abgestoßen und angewidert berichtete. Während zugleich in allerlei Schulen die Unterweisung in so wichtigen Fächern wie Musik und Kunst, das ist auch klassische Bildung, einfach hinten runterfällt, weil man das Stundentableau für Genderismus und sonstige günstigstenfalls sinnfreie, nach meiner persönlichen Überzeugung sogar hochgradig schädliche, auf die schrittweise Zersetzung von Familie und bürgerlicher Gesellschaft abzielende Experimente in Anspruch nimmt. Und ich sage Ihnen ganz persönlich, es tut mir im Herzen weh, das erleben zu müssen. Am krassesten und von immer mehr Bürgern offenkundig auch deutlich so empfunden, ist der Kontrollverlust des Staates in dem Bereich, in dem er vielleicht am wichtigsten ist um den Rechtsstaat als Grundlage einer bürgerlichen Ordnung zu erhalten, nämlich im Sektor der inneren Sicherheit. Es kam ja heute ja schon viel zur Sprache, ich muss auch darauf eingehen. Und auch hier liegt ein ideologisches Gesellschaftsexperiment der dazu natürlich nie befragten Gesellschaft, dem staatlichen Versagen zugrunde. Man verordnet dem deutschen Volk die Ideologie des Multikulturalismus, der vorgeblich in diesen Zeiten alternativlos sein soll. Und nur als Randbemerkung, um daran keinerlei Zweifel zu lassen, wenn ich sage deutsches Volk, dann gehören dazu auch einige Millionen Menschen mit Migrationshintergrund, die bestens integriert, unsere Gesetze achtend zur Wertschöpfung dieses Landes beitragen, seit vielen Jahren mit ihren Familien als gewordene Deutsche wie Imad Karim unter uns leben. Wie Imad Karim und seine schöne Familie, von der ich eben Bilder gesehen habe. Diese Ideologie des Multikulturalismus, wie es uns die ganzen selbsternannten linken Eliten verordnen und das krude Durchsetzen, das ist ein Gesellschaftsexperiment, das sich als der ideologische Grundirrtum des noch recht jungen 21. Jahrhunderts zu erweisen und Verwüstungen anzurichten anschickt, so wie es das Experiment des Kommunismus bzw. Sozialismus in seinen vielen verschiedenen, allesamt katastrophalen und in ihren Ergebnissen zutiefst inhumanen Spielarten und Variationen im 20. Jahrhundert bereits angerichtet hat. Und wie... Also... Ich habe nicht, dass Sie denken, ich hätte da draußen Anklatscher positioniert oder sowas. Sie fühlen sich frei, das zu tun, was Sie tun wollen. Und wie damals ist es eine vermeintliche intellektuelle Avantgarde, die die Menschen, ohne sie darüber abstimmen zu lassen, für ihr Experiment in Haftung nimmt. Dabei sind da natürlich, wie bei allen umwälzenden Veränderungen, Opfer gleichsam als Kollateralschaden in Kauf zu nehmen, um der größeren vermeintlich guten Sache willen. Daran ist, wie schon bei all den tief inhumanen Umerziehungsismen des vergangenen Jahrhunderts, letztlich alles falsch. Und die sie mit Werbe betreiben, sind nicht etwa intellektuelle Avantgarde, dem gemeinen Volk weit voraus, wie sie sich wähnen, sondern sie sind verbohrte, den Volkswillen nicht achtende, ja ihn häufig sogar verachtende Ideologen, die auf diese Weise... versuchen, ihren Weg in die Geschichtsbücher zu finden. Sie fabulieren, ich erlebe das im Europäischen Parlament sehr, sehr stark, von einem Global Compact on Migration, von der Überwindung von Nationalstaaten als ewig gestrige und geradezu reaktionäre Gebilde. Sie wollen wieder einmal eine neue, eine andere Welt. Diese soll nach ihrem Leitbild bunt, vielfältig und natürlich friedlich sein. Sie folgen einer schönen, aber völlig welt- und der Natur des Menschen fremden One-World-Utopie. Sie wollen Grenzen nicht nur überwinden, sie wollen sie auch gleich abschaffen und damit natürlich auch die Nationen, die Grenzen überhaupt erst ziehen. Sie agieren auf Ebene der Vereinten Nationen, wie der Europäischen Union, wie vornehmlich westeuropäischer Parlamente. Die osteuropäischen sind da zumeist etwas klüger. Und sie erziehen unsere Jugend in diesem vermeintlich guten Geiste. Sie erzählen ihnen etwas davon, so ließen sich die Kriege früherer Zeiten für immer überwinden. Die Ablösung bestünde in einer grenzenlosen, damit also friedlichen, freien und gerechten Welt, so die Utopie. Wissen Sie, neulich sah ich bei einer Gegendemonstration, das bin ich gewöhnt, das haben alle meine Veranstaltungen, zu einer meiner Veranstaltungen ein paar noch sehr junge Menschen, nach meinem Eindruck nahezu sicher noch Schüler hiesiger Herkunft, die ein Transparent hochhielten, auf dem geschrieben stand, wer in Grenzen denkt, ist begrenzt im Denken. Genau so sollen sie denken, nach dem Masterplan der Multikulti-Apologeten. Hier geht deren Saat leider so richtig auf. Und mich schauert es bei dem Gedanken, was diese jungen Menschen wohl für eine Zukunft erleben werden, wenn dieser Ideologie gefolgt wird und wir tatsächlich tun, was dort gefordert wird, nämlich alle Grenzen zu öffnen für jedermann. Nichts Geringeres fordern die. Und machen wir uns bitte nichts vor, die ganze große Ausrichtung der Politik, die wir derzeit haben, bewegt sich leider in genau diese Richtung. Es nimmt übrigens nicht Wunder, dass diese Politik ihren Ursprung hier in Europa nimmt und dass Versuche einer Umsetzung dessen nicht etwa global oder in anderen Weltgegenden versucht werden, sondern dass dieses Experiment genau hier bei uns in Europa stattfindet. Ich will versuchen, das zu begründen. Erstens sind nirgendwo sonst in der Welt Nationen so kleinräumig anzutreffen wie hier in Europa. Und allein angesichts der Vielzahl der hier anzutreffenden Staatsgrenzen kann man durchaus zu der Frage gelangen, ob das denn auf Dauer so sinnvoll sei. Wenn ich zum Beispiel zur Arbeit nach Brüssel fahre, überquere ich allein auf einer Fahrt sage und schreibe 3 Staatsgrenzen und auf der Rückfahrt einige Tage später das gleiche eben nochmal. Glauben Sie mir, da schätze sogar ich mich manchmal ganz glücklich, nicht jedes Mal an diesen vielen Grenzen auf Grenzkontrollen zu stoßen. Das ist nachvollziehbar. Zweitens haben wir Europäer mehr als die meisten anderen unsere sehr schmerzhaften Erfahrungen mit den diversen Versuchen, diese Grenzen durch das Führen verheerender Kriege zu verändern. Und es ist durchaus ein Segen, dass wir jedenfalls das alle ganz sicherlich heute nicht mehr wollen. Insofern mag also die Abschaffung von Grenzen und also weitergedachte Existenz von Nationen mit Staatsgrenzen manchem zum Weiterdenken nicht fähigen Menschen geradezu als eine Verheißung erscheinen. Drittens schließlich ist für dieses historische Experiment, in einem solchen befinden wir uns, das wird ja auch offen bekannt, das haben wir heute auch schon gehört, was ja der eine oder andere der Kämpfer für die Multikulti-Welt in einer erstaunlichen Offenheit preisgibt, das wurde angesprochen, wohl nirgendwo ein so guter Nährboden zu finden wie dort, wo man Menschen über Jahrzehnte die Vaterlandsliebe ausgetrieben und den Patriotismus als etwas Beschämendes und nicht mehr Zeitgemäßes ausgetrieben hat. Während also der allergrößte Teil der Welt staunt und sich die Augen reibend über so viel Dummheit und Naivität, gerade der Deutschen, dem munteren, weitestgehend auch noch illegalen Migrationstreiben in unser Land zusieht, begrüßen und tun das zum großen Teil immer noch hier unsere sogenannten Gutmenschen, hunderttausendfach die echten wie nur vorgeblichen Flüchtlinge sogleich als neue und uns hochwillkommenen Mitbürger begrüßend. Der perfekte Ort für dieses Experiment also, wie auch einige andere ähnlich gestrickte Nationen, ich denke da insbesondere an Schweden. Von den linken politischen Diskurshegemonen massiv betrieben werden die Bürger unseres Landes, die sich dem widersetzen, das sind solche Menschen wie wir, die gewaltige Gefahr dieser grundfalschen Politik erkennen, konservative, patriotische, freiheitliche Bürger, günstigstenfalls als engstirnige, reaktionäre, Ewiggestrige verunglimpft und falls das nicht ausreicht, gerne auch als das stigmatisiert, was sie ganz gewiss nicht sind, was aber immer wirkt, als Nazis eben. Ein Stück Wasser noch bekommen. Durchaus wohlwissend, dass man es mit diesem grauenhaften Ungeist glücklicherweise keineswegs mehr zu tun hat. Aber es wirkt halt und dafür ist auch das widerwärtige Mittel dieser Verunglimpfung dem gerade noch recht. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Meine Damen und Herren, und an dieser Stelle und an diesem Ort, hier und heute, auf dem Hambacher Schloss, sage ich bewusst, liebe patriotische Freunde im Geiste, wir akzeptieren diese Preisgabe unseres Landes nicht. Und wir werden uns gegen sie auf jedem demokratischen und rechtstreuen Wege erwehren, bis wir obsiegt haben. Und wir müssen und wir werden gewinnen, denn wir sind hier die Realisten und Pragmatiker, die anderen sind Utopisten und Traumtänzer. Es ist nach dem offenkundigen Scheitern des marxistisch-leninistischen Experiments nichts Geringeres als die nächste verrückte Heilslehre, die nächste perverse, weil dem menschlichen Wesen zuwiderlaufende Umerziehungsideologie und die nächste ideologische Schlacht, die hier geschlagen wird, nachdem das Gespenst des Kommunismus jedenfalls bis auf Weiteres zunächst mal vertrieben werden konnte. Das ist das, was hier stattfindet. Ich weiß nicht, wie es Ihnen ergeht, aber ich empfinde es als eine andauernde Beleidigung, und zugleich auch eine intellektuelle Zumutung, wenn man mir unterstellt, und das wird Ihnen kaum anders gehen, ich wolle, da ich komplett offene Grenzen und ein Auflösen des Nationalstaates in einem beliebigen Multikulti-Gebilde bekennend ablehne und entschlossen politisch bekämpfe, ich wolle offenbar eine rein ethnisch, herkunftsreine deutsche Gesellschaft, ich sei mithin ein engstirniger Nationalist und zugleich natürlich auch ein Rassist. Das ist mir, diesen kleinen Blick in mein Inneres gebe ich dann doch mal preis, zuweilen kaum mehr erträglich. weiß ich in deren Augen etwa nicht, dass wir eine monoethnische Gesellschaft hier schon sehr lange nicht mehr haben und auch mit Gewissheit nie mehr haben werden? Verweigere ich dir meine Akzeptanz und versuche ihn in eine lange vergangene Zeit zurückzukehren als ewig Gestriger? Habe ich nicht ganz selbstverständlich und schon soweit ich zurückdenken kann, gute Bekannte und auch Freunde aus vielen verschiedenen Ländern und Herkünften? Und ist das nicht etwas, was hier garantiert sehr, sehr vielen Menschen ganz genauso geht, weil wir nämlich überwiegend heute international leben? Kurzum, was sollen alle diese absurden Verunglimpfungen? Ich sage Ihnen, was die sollen. Die sollen die politischen Gegner dieser finsteren Ideologen mundtot machen. Sie isolieren und zermürben, das ist die Strategie. Was diese Ideologen brauchen, sind Menschen, die sich dem nicht in den Weg stellen und die nicht oder erst viel zu spät wach werden und verstehen, was geschieht, beziehungsweise was dann bereits irreversibel geschehen und Realität geworden ist. Und diese Realität wird für alle, auch für die, die dafür gekämpft haben, vielleicht für die sogar ganz besonders hart, ich will ja nicht von einer gerechten Strafe sprechen, eine gänzlich andere sein als die naiv ersehnte Multikulti-Welt einer toleranzgeprägten, bunten und friedvollen Diversity-Gesellschaft, von der die träumen. Wir steuern nun nicht mehr durch Kriege zwischen Nationen, sondern durch furchtbare und nicht minder gewaltsame Auseinandersetzungen im Inneren auf genau jenen Clash of Civilizations zu, den Samuel Huntington bereits 1993 angekündigt hat. Man muss gar nicht einmal mehr sehr genau hinsehen, um festzustellen, dass genau der längst begonnen hat. Und da frage ich Sie und auch mich, welche Kultur wird sich hier wohl als die künftige Leitkultur der dann nur noch vorgeblichen Multikulti-Welt durchsetzen? Die friedvollste und vielleicht geistig hochstehendste? Oder nicht doch eher die, die am meisten kampfbereit und am entschlossensten ist, sich durchsetzen zu wollen? Das werden dann wohl eher nicht die dekadenten und zu nicht geringen Teilen immer mehr wertbefreiten Spaß- und Freizeitgesellschaften des alten Westens sein. Übergewichtig, mit heidnischen Runen tätowiert, am Pool abhängend, ohne verbliebene Überzeugungen, für die sie wirklich noch zu kämpfen bereit wären. Ich nehme wahr, dieses Bild kenne ich nicht allein. Nein, die Schlafschafe des müden und satten Westens werden sich nicht auf einmal, nein, schleichend, aber Schritt für Schritt und immer mehr, wie es Welbeck in seinem äußerst lesenswerten Werk Soumission, Unterwerfung, beschrieben hat, Verhaltensmustern anpassen müssen, die sie sich heute in ihren Schrebergärten, in ihren Bio-Wohlfühldomizilen und Gute-Laune-Ferienclubs noch gar nicht vorstellen können. Ich präzisiere, nicht Sie, sondern das macht es noch viel schlimmer, Ihre Kinder und Enkel. Die eigentliche Zeche des Nichtstuns, des Wegschauens, der Zerstreuung und permanenten Ablenkung zahlen müssen, werden nicht einmal die sein, die diesen Fehler begangen haben oder heute begehen, sondern deren Kinder und Enkel, die nächsten Generationen, die dafür gar nichts können. Die geben wir preis, indem wir uns lieber mit dem nächsten Urlaubsziel, mit Hybridautos, allerlei Öko-Voodoo oder wer weiß was beschäftigen, statt mit den Problemen unserer Zeit. Natürlich, ich ahne es schon, wird man mir eine solche Rede seitens mancher anwesender Medienvertreter sogleich wieder als angstgesteuert und islamophob auslegen, ohne dass ich übrigens bislang auch mit auch nur einem einzigen Wort meiner Rede auf die muslimische Religion eingegangen bin. Lassen Sie mich dazu sicherheitshalber vorsorglich zwei Dinge klarstellen. Erstens, wäre ich angstgesteuert, würde ich ebenso wenig hier sprechen wie die, die vor mir gesprochen haben oder nach mir noch reden. Ich könnte meine ganze Arbeit nicht tun, denn die ist in dieser immer verrückter werdenden Gesellschaft von allerlei Risiken geprägt. Und ich glaube, ich spreche für alle, wenn ich sage, die, die sich hier heute versammelt haben, das sind Mutbürger, nicht Wutbürger, meine Damen und Herren. Zweitens, das Stereotyp von der Islamophobie derer, die gegen den Multikulti-Irrsinn kämpfen, ist unsinnig. Der Islam ist eine der Weltreligionen, wie immer man zu ihm stehen mag. Und es gibt eine islamische Welt. Dort prägt der Islam die Kultur der Menschen. Er ist elementarer Bestandteil des Lebens, jedenfalls der meisten Menschen in dieser Weltgegend. Wäre man tatsächlich islamophob, müsste man folgerichtig den Islam auch zum Beispiel in der Türkei zu unterdrücken versuchen. Das will niemand, das versucht glücklicherweise auch niemand. Es würde absehbar auch furchtbar enden. Die Türkei ist ein muslimisch geprägtes Land. Und so wird das wohl auch bleiben. Ich selbst finde das sogar, ich war schon sehr oft dort, zu Teilen recht interessant, auch wenn ich in der Tat manches kritisch sehe, insbesondere den zurückhaltend ausgedrückt wenig toleranten Umgang dort mit anderen Religionen. Nein, es geht hier nicht um einen Kampf gegen den Islam. Es geht allein darum, allen Bestrebungen Europa und unser Deutschland schrittweise zu islamisieren, unsere Entschlossenheit entgegenzusetzen, das ebenso wenig zuzulassen, wie die Türkei eine schleichende Christianisierung akzeptieren würde. Dies hier ist christlich-abendländisch geprägte Kultur, die unser Zusammenleben prägt, ganz gleich, ob wir religiös leben, denken und fühlen oder nicht. In dieser Kultur sind wir zu Hause und es ist unser gutes Recht, diese Kultur gegen Übernahmeversuche anderer Kulturen zu verteidigen, weil wir den Wunsch haben, dass unsere Nachkommen in dieser unserer Kultur, die wir lieben, die wir Heimat nennen, werden leben können, wie wir selbst es konnten. Das ist legitim, das ist etwas völlig Normales und es ist ganz gewiss nicht islamophob, es ist nicht rassistisch oder fremdenfeindlich, wie man uns in Permanenz einzureden versucht. Meine Damen und Herren, ich komme so langsam zum Ende oder auch schnell, da kommen die ersten mahnenden Blicke. Wenn wir unsere Heimat als das kostbare Gut erhalten wollen, das sie ist, dann mit Verlaub brauchen wir nicht die sowieso eher peinlich anmutende Einrichtung eines Heimatministeriums als Annex des Bundesinnenministeriums in Berlin. Der Seehofer sprach ja von Heimatmuseum, ein köstlicher Versprecher. Sondern dann brauchen wir Bürger wie die hier heute Versammelten. Menschen, die wissen, dass Freiheit eben nichts Selbstverständliches ist, dass sie nicht vom Himmel fällt, sondern eine Kostbarkeit, die in Permanenz aufmerksam und wehrhaft verteidigt werden muss gegen ihre nicht wenigen und alles andere als ungeschickten Feinde. Menschen, denen bewusst ist, was unsere Kultur prägt und wie fragil und zugleich bewahrenswert diese Errungenschaften sind. Menschen, die weltoffen sind, die aber ihre Heimat ganz besonders lieben und sie nicht einer willkürlichen Beliebigkeit preiszugeben bereit sind. Kurz, Menschen wie Sie und ich, die die Bedrohung all dessen erkennen und sich mutig dafür einzusetzen bereit sind, unseren Kindern und Enkeln ein Deutschland und ein Europa zu übergeben, das noch so frei und lebenswert ist wie das, was wir selbst als Kinder einmal geschenkt bekommen haben und in dem wir das Glück hatten und immer noch haben, leben zu dürfen. Lassen Sie uns dies gemeinsam von diesem wundervollen Ort und dieser herrlichen Veranstaltung am heutigen Tage mitnehmen und hinaustragen, überall in unser schönes, unser einziges, unser einzigartiges Land. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.